Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Mit Mischa Kreisgott. Willkommen an diesem Freitagmittag. Und wenn Sie zu den Menschen gehören, die sich für Klassikcharts interessieren oder manchmal in Plattenläden gehen, dann haben Sie das Foto meines heutigen Gastes schon gesehen. Auf dem Cover seiner aktuellen CD, da sieht man ihn mit so einem Spiegeleffekt, sehr gut frisiert, mit einer trendigen 60er-Jahre-Brille. Die hat er heute auch auf, wie er mir gegenüber sitzt. Víkingur Ólafsson aus Island, Pianist der Stunde. Ganz herzlich willkommen.
Danke.
Alle lieben die Philipp Glass-Einspielung, die er gerade rausgebracht hat zum 80. Geburtstag. Heute ist er wieder in Hamburg, spielt bei der Opening Night der neuen Konzertsaison des NDR Elbphilharmonie Orchesters Beethoven in einem Spätkonzert. Und da ist er auf der Bühne gemeinsam mit Klaus-Maria Brandauer, der Beethoven-Briefe dazu lesen wird. Víkingur, Sie spielen heute Abend das dritte Mal in der Elbphilharmonie. Viele Kollegen träumen davon. Wir müssen Ihnen doch einen Vogel zeigen. Wie ist das gekommen?
Ah, ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht. Aber das ist eine große Ehre für mich, hier zu sein. Ich war hier im Februar für ein Konzert mit Elbphilharmonieorchester und Esa-Pekka Salonen zu spielen. Das war ein isländisches Klavierkonzert und das war die Uraufführung. So, das war von Haukur Tómasson. Für mich ein fantastisches Stück. Und das war ein Festival, so, das handelt über Island und so, das ist schön und da habe ich auch ein bisschen Bach und etwas mehr Zeit in der genössischen Musik gespielt, in einem kleinen Saal auch. Es ist auch fantastisch. Und dann kam ich wieder für das minimalistische Festival in Mai und spielte auch im Kammermusiksaal die Etüden von Philipp Glass. Und das war auch wirklich schön. Das ist so ein schöner Saal, so fantastisches Intimat-Saal. Und dann bin ich wieder hier. Ich hoffe, dass es nicht zu viel ist für das Publikum.
Die Leute sind da ausverkauft, ist es. Aber es ist alles ausverkauft.
Das ist nicht wegen mir. Das ist wegen des Hauses. Aber ja, es ist schön. So für heute Abend ist das Beethoven ein mit Klaus-Maria Brandauer ein wirklich besonderes Programm mit Lesungen von Heiligen Testament Beethovens und so Briefen. Und dann spiele ich auch von die letzte Klaviersonate von Pathetik-Sonate, die Bagatellen und so weiter. So, das ist ein neues Projekt ich hoffe, dass es geht gut, aber das ist für mich alle sehr neu, mit ihm zu arbeiten, weil er ist sehr nett.
Wir sprechen später in der Sendung ausführlich darüber, was da heute Abend passieren wird. Wir werden das auch live übertragen auf NDR Kultur. Wir haben natürlich jetzt hier in Hamburg und im ganzen Norden und der ganzen Welt ganz viel über die Elbphilharmonie diskutiert, über den Klang, über den großen Saal insbesondere. Wie ist es denn für Sie auf der Bühne? Wie fühlen Sie sich da, wenn Sie spielen?
Ich fühle mich gut. Ich fühle mich generell gut auf Bühne. Ja, so auf die Bühne. Nicht nur in Elbphilharmonie, aber auf Bühne in generell. Ich liebe Konzerte zu spielen für Publikum, aber in Elbphilharmonie ist es gut, man kann wirklich, ich habe nur einmal mit Orchester oder zwei Konzerte gespielt, ich konnte sehr, sehr gut alle die Instrumente hören. Ich konnte die Flöte, die Klarinette, alles, Fagott. So das war wirklich gut für das zeitgenössische Musik. Das war ein bisschen analytisch, aber für mich mit unglaublich vielen Möglichkeiten für Farbe. Das ist nicht wie Leise Halle, das ist so wirklich die Opposite. Aber für mich unglaublich schöner Saal. Und es gibt wirklich für Detail und für Nuance und für Pianissimo ist das unglaublich schön zu spielen.
Man hat ja, es sind 2000 Leute im Saal, man hat auf der Bühne das Gefühl, man ist in einem Kammermusiksaal, oder? Durch diesen besonderen Schnitt. Wie fühlen Sie den Kontakt zum Publikum?
Ja, ich fühle mich sehr, so das ist wirklich intimat und es fühlt sich wie ein kleiner Saal. Aber es ist nicht klein, es ist wirklich groß. Aber ja, wirklich, das, was ich sehe von Flügel, ist nicht so viel. Ich sehe nicht so viele Leute. So, ja, es ist ausverkauft, aber ich weiß nicht. Ich sehe nur vielleicht, sagst du, 700 Leute.
Víkingur Ólafsson, heute Mittag bei Klassik à la carte auf NDR Kultur. Und wir hören ihn jetzt mit Johann Sebastian Bach aus der Partita Nummer 2 in C-Moll, das Capriccio. Johann Sebastian Bach sei so etwas wie sein Klavierlehrer mittlerweile, hat mir Vigingur Olafsson gerade gesagt. Das kann er jeden Tag 8 Stunden spielen. Und ja, ich finde, man hört das auch. Capriccio, 6. Satz aus der Partita Nummer 2 in C-Moll von Johann Sebastian Bach, gespielt eben von ihm. Und als ich mich vorbereitet habe auf die Sendung, habe ich ein bisschen genauer geguckt, bei welchem Label ist das denn erschienen. Dirindi hatte ich noch nie gehört. Ja, es ist ihr eigenes Label. Sie haben das selber gegründet, um diese Musik rauszubringen. Ja,
im Beginnung, dann habe ich die Entscheidung gemacht, dass ich will wirklich mein eigenes Label haben. Und so, ich habe dieses Label in 2009 gegründet und drei Aufnahmen gemacht. Einen mit Brahms und Beethoven in 2009 in Leipzig, Gewandhaus, aufgenommen. Und dann dieser, Schopenbach, in 2011 aufgenommen. Und dann diese Winterreise von Schubert mit Kristin Simonsson, fantastischer isländischer Bass, in 2012. Aber das war in Harpa in Reykjavik, Reykjaviks neue Konzerthaus, aufgenommen. Ja, so Dirindi, das ist das Label von mein Herz, ja.
Was bedeutet das Wort?
Das Wort ist wirklich das Klang, das ist ein Vogel, der kommt aus Süden nach Island jedes Frühling. Und wenn man dieses Vogelgesang hört, dann weiß man, dass Frühling ist hier in Island. So das nehmen wir, das nennen wir Dirindi auf Isländisch. Das ist ein bisschen kompliziert für mich auf Deutsch zu erklären, weil ich wirklich nicht Deutsch spreche.
Aber es wird immer besser.
Es kommt. Man muss üben wie Musik, ja.
Es gibt 2 Gründe für Musiker, ein Label zu gründen. Entweder sie finden keins oder sie wollen die absolute Freiheit haben und niemand soll mit reinreden in die Aufnahmen. Was war bei Ihnen der Grund?
Ja, ich hatte die Möglichkeiten, mit so vielen Labeln zu arbeiten, aber ich wollte nur so ein Label so wie Deutsche Grammophon haben oder mein eigenes. Ich hatte wirklich keine Lust für ein kleines Label, weil ich liebe die Freiheit für Kreativität. Und für mich ist alles wichtig für eine Aufnahme. Die Grafik, Text, alles, die Fotos, alles, welches Papier man hat, alles. Die City muss so ein Objekt sein, den man wirklich liebt und den man wirklich will haben in Hände, ja. So für mich war das wirklich wichtig und das ist wirklich ein Gesamtkunstwerk, ein CD für mich. Und auch so, ich hatte komplett Freiheit mit Repertoire, mit Musik, wo die Aufnahme machte, mit wem und so weiter und so weiter. So ich, ja, jetzt, ja, denken alle, dass ich ein Control-Freak bin und das ist richtig, ich bin. aber dann, ja, so das war gut, wirklich. Und ich habe so viel gelernt, auch für Business, diese 3 Alben zu machen. Aber jetzt bin ich auch sehr, sehr glücklich mit Deutsche Grammophon, weil es ein bisschen einfacher ist, weil es gibt so viele Leute auf meinem Team da, ja.
Denn da ist die Philipp Glaser-Aufnahme von Vigingur Olafsson erschienen bei der Deutschen Grammophon gerade letztes Frühjahr. Jetzt diese Aufnahme, die wir gerade gehört haben, die kann jeder hören, denn sie ist gratis verfügbar in Streamingdiensten. Kann man denn die CDs auch noch bekommen?
Ist ausverkauft. vielleicht muss ich mehr CD haben, aber nein, das ist ausverkauft. Vielleicht mache ich ein LP-Ausgabe. Ich liebe LPs.
Vinyl,
ja, ich liebe Vinyl. So vielleicht, das ist eine gute Idee. Die andere CD, ja. Aber es gibt auf Spotify und ich glaube auf iTunes, ja.
Wer sich ein bisschen für Musik interessiert, auch für Popmusik interessiert, der kennt natürlich viele isländische Künstler. Björk und Sigurdaros und Ólafur Arnalds und Johan Johansson. Ich habe überlegt, wen gibt es denn außer Ihnen noch aus der Klassik, der international unterwegs ist? Und mir ist niemand eingefallen.
Ich glaube, wir haben eine fantastische Generation für klassische Musikanten in Island. Wir haben einen, der heißt Daniel Bjarnason, ein wirklich guter Freund von mir.
Der Komponist.
Der Komponist, der Komponist. Also es ist mehr Komponisten. Ja. Und es gibt auch eine andere Komponistin, die Anna Thorvaldsdóttir heißt. Und sie hat auch ein Stück in Elbphilharmonie im Februar in diesem Konzert gehabt mit Salonen.
Das will ich nicht auf mir sitzen lassen, die kenne ich alle. Aber ich meinte tatsächlich Solisten, internationale.
Auch Solisten, Entschuldigung, ja. Nein, ich glaube, es gibt mehr Sänger. Und wir sagen, dass Wladimir Ashkenazi ist isländisch, aber er ist wirklich russisch, aber er hat isländisches Passport, Ausweis, weil er hat eine isländische Frau. Thorun Dodi Askenazi. Fantastische Frau. Und aber nein, ich glaube, ich bin der einzige Pianist und das, ja, es gibt nicht viele Solisten von Island, die im Ausland arbeiten. Es gibt viele fantastische Musiker, die in Island arbeiten, aber nicht im Ausland. Es gibt Sänger. Es gibt Kristin Sigmundsson. Er hat sehr viel in Metropolitan Opera gesungen, auch in die Berlin Opera, ich glaube auch hier in Hamburg. Ist fantastischer Bass und es ist mit ihm, dass ich die Winterreise hat aufgenommen habe. Ja.
Wie kann ich mir die klassische Musikszene vorstellen? Zum Beispiel so eine Musikhochschule in Reykjavik. Wie viele Studenten sind denn da?
In Musikhochschule, ich glaube vielleicht 200.
Also immerhin, ja. Das ist eine ganze Menge.
Nicht so schlecht. Aber ja, wir sind musikalisch als Land. Ich weiß nicht warum, es ist vielleicht, weil es so dunkel und schwierig ist im Winter. Aber ja, es ist gut, wirklich eine gute Szene, kleine, aber sehr intensive. Und wir haben auch nicht so diese Mauer zwischen die verschiedenen Musiken. Wir haben nicht so wenn ein Symphonieorchester, wenn du in Symphonieorchester spielst, dann kannst du auch vielleicht Popmusik freitags spielen oder Punkmusik auf Samstag. Es gibt keine Grenzen so.
Ich habe das erlebt, als ich 2016 beim Iceland Airwaves war und das Iceland Symphony Orchestra hat genau diese Kompositionen zwischen Pop und Klassik gespielt. Wie würden Sie sich das erklären? Woran liegt das, dass man da nicht diese Unterschiede macht?
Wir sind so wenig. Es sind nicht so viele von uns und wir müssen kreativ sein. Alle müssen sehr viele verschiedene Sachen machen. Ich weiß nicht, was es das ist, aber ich glaube auch vielleicht ist das wegen Björk.
Sie kennen Björk, oder? Habe ich gelesen.
Wir haben ein bisschen zusammengearbeitet, aber ja, wir sind nicht beste Freunde oder so. Aber sie ist fantastisch, unglaublich schöne Person und kreative Frau, ja.
Was haben Sie gearbeitet mit ihr? Was war das für ein Projekt?
Wir hatten ein cool Projekt. Für Fernsehen haben wir einen Sang Oceania, in eine Umarbeitung für zwei Klaviere und sie und alles ohne Electricity, alles akustisch. Und das war wirklich, wirklich schön. Das war wirklich wie ein Duell zwischen die zwei Pianisten.
Vikingur Olafsson bei NDR Kultur, bei Klassik à la carte. Und wir kommen jetzt zu dem Komponisten, mit dem er dieses Jahr wirklich international berühmt geworden ist, mit seiner Veröffentlichung zum 80. Geburtstag von Philipp Glass. Klassik à la carte auf NDR Kultur. Musik von Philipp Glass war das, bearbeitet von Christian Badsura, der auch diese Projekte leitet bei der Deutschen Grammophon. Die Aufnahme mit dem Sigis Tring Quartett und Vikingur Olafsson, der heute unser Gast ist bei NDR Kultur Klassik à la carte. Wenn Sie diese Musik spielen von Philipp Glass, können Sie beschreiben, was in Ihnen vorgeht dabei?
Ja, für mich ist das wirklich ein großes Experiment mit Klang und mit Raum und mit das Gefühl wirklich, ja, und die Gefühle. Das, für mich ist das, ja, so, wenn ich erst kam zu dieser Musik, dann habe ich sehr viele Wiederholungen gesehen auf der Seite und wusste wirklich nicht, was damit zu machen. Weil ich spiele mehr so klassische Musik wie Brahms oder Bach oder so. Und es gibt eine Narrativ von A bis zu Z. Aber in dieser Musik ist es nicht so. Und dann habe ich wirklich ein Problem gehabt damit. Aber habe bald beschlossen, dass es wirklich keine Wiederholungen gibt in Musik. Das ist nicht Wiederholung, weil es, ja, das ist die gleiche Harmonie ist vielleicht, aber man kann nicht Musik zweimal gleich zu hören. Das ist wirklich, man kann nicht zweimal in die gleiche Elbe stehen, wie war das Heraklitus, hat das gesagt, 2500 Jahre. Für mich ist das wirklich ein großes Experiment und ich will das will mich nicht wiederholen zwischen Konzerten auch. So, wenn ich das auf die Aufnahme gespielt habe, dann war das eine Version, aber dann für ein Konzert ist das immer anders.
Es gibt keine Wiederholung in der Musik. Meinen Sie das nur innerlich? Wenn ich etwas mehrfach höre, höre ich es natürlich unterschiedlich. Oder gilt das auch für Ihre Interpretation von dieser Musik?
Gilt auch für meine Interpretation. Das ist wirklich improvisational. Man muss improvisieren ein bisschen mit dieser Musik. Und ja, so das ist für mich, ja, das ist wirklich ein fantastischer Rahmen für Imagination, für Kreativität, wirklich. Deswegen kann ich das wirklich viel spielen und wirklich Spaß damit haben, weil ich bin ein bisschen, wie sagt man, rastlos als Pianist, aber ja.
Wir kriegen immer für die Vorbereitung für diese Sendung so dicke Packen mit Artikeln über den Gast. Und deswegen habe ich jetzt die letzten Tage nochmal viele Kritiken über dieses Album gelesen. Und viele schreiben, also Philipp Glass Klaviermusik habe ich immer gehasst, aber als Vigdis Olafsson sie gespielt hat, habe ich sie geliebt. Können Sie das nachvollziehen? Ist das eine Musik, die mehr Freiheiten gibt für den Interpreten oder auch wo der Interpret mehr machen muss?
Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, diese Musik braucht Klarität. Es braucht so Polyphonie und das Gleiche, das Bach braucht. Und man muss wirklich so seriös sein mit dieser Musik, als mit Bach oder mit Mozart. Man kann nicht nur Petal benutzen und dann, you know, ein Cloud machen. Nein, das funktioniert nicht so. Für mich ist das wirklich ein lebendes Web und Organism, wie sagt man auf Deutsch, ja.
Ein Organismus.
Ja, Organismus, ja. Und es ist wirklich lebend. Aber ich glaube, zu viele spielen diese Musik zu general. Und so ist es, man kann ein bisschen schlafen damit. Nicht alle, aber zu viele. Und natürlich, weil die Noten sind nicht so kompliziert wie Chopin und Bach oder Liszt oder so, dann ist es auch Musik, die viele amateurische Pianisten spielen haben. Und das ist gut, aber das ist, meint auch, dass man kann auch sagen, dass wenn man hat amateurische Interpretationen von Beethoven, dann klingt auch Beethoven nicht so gut. Aber ich glaube, ja, wenn man denkt über Philipp Glass, für mich ist es auch gut zu denken, dass meine erste Aufnahme mit Philipp Glass war Gidon Kremer und Wiener Philharmoniker mit erster.
Das ist die Konzert. Sie im Auto gehört haben als 13-Jähriger,
ja,
oder?
Ja, du weißt, ja, doch. Das war meine erste Aufnahme von Philipp Glass. Und das war auch so ein komplett seriös und detailliert der Aufnahme. Und ja, so das für mich ist wirklich, ja, das ist ähnlich wie Barockmusik zu spielen, Philipp Glass zu spielen. Das ist für mich Schlüssel für diese Welt.
Sie haben gesagt, man sollte diese Musik nicht mehr Minimal Music nennen. Meinen Sie das, weil Philipp Glass sich weiterentwickelt hat oder weil viele ja den Namen insgesamt für nicht ganz glücklich gehalten haben?
Ich weiß nicht. Was bedeutet Minimal? Was denkst du? Ich weiß nicht. Minimalism, ich glaube, er ist mehr Postromantik als minimalistisch. Minimalistisch ist mehr als, vielleicht in der Beginnung der 70er Jahre oder Ende der 60er Jahre war es Minimalismus, wenn du hast nur ein oder zwei Takt Musik für 20 Minuten, wie in Steve Reichs Piano Phase oder so. Das ist Minimalism. Das ist mehr als Konzeptart, Kunst. Aber für mich ist Philipp Glass und die Etüden, ja, das ist mehr postromantisch als minimalistisch. Ja, er macht so Musik mit Strukturen von Wiederholungen, aber das, die Expression ist postromantisch.
Ja, ich finde, dadurch, dass es weniger Töne sind, weniger Informationen ist, hat man die Möglichkeit, viel tiefer in die Musik hineinzuhören. Wenn man eine Mahler-Musik hört, dann kann man nicht hören, wie genau die zweite Flöte klingt. Wenn wir hier zuhören, können wir schon ganz tief eintauchen in feinste Schwingungen der Musik.
Ja, mit die richtige Interpretation, dann kann man, dann ist das unglaublich detailliert, glaube ich. Ja, das ist schön. Und das ist wie in Bach. Also es gibt so viele Stimmen, das ist so viele Möglichkeiten für Erzählungen.
Sie haben Philipp Glass kennengelernt in Göteborg.
Ja.
Wie ist das zustande gekommen, dieses Treffen?
Ja, er hat mich, er hat von mir gehört, er hat meine Bach-Aufnahme gehört, diese mit Kaprizion. Und dann hat mir eingeladen, dass ich mit ihm zu arbeiten, für die Klavier-Etüden zu spielen in London, in Göteborg, in Reykjavik und so weiter. Und so, das war in 2013, 2014. Und ja, für mich unglaublich schön mit so einem Pionier, wie sagt man Pionier auf Deutsch?
Pionier,
ja, man kann das. Ja, zu arbeiten. Der Mann ist großartig. Er hat wirklich einen großen Effekt an Musikgeschichte. Und das kann man nicht mit vielen Komponisten sagen. Und er ist Komponist, aber er ist auch Performer, Interpret. Er ist Pianist. So er hat auch so diesen Freiheit. Er weiß, dass man frei sein muss, bei Klavier, und er will nicht, er ist nicht ein Komponist-Diktator. Er ist mehr als Mitarbeiter in dieser Musik, und ich glaube, er liebt, wenn neue Ideen kommen, weil Musik ist größer als ein Mensch. Ich glaube, das ist für Philipp Glass, das ist für Bach, das ist für alle. Ja.
Das finde ich schon sehr erstaunlich. Da ist so einer der ganz großen, ganz viel gespielten Komponisten dieser Welt, und der sagt, für den Isländer, für den interessiere ich mich. Ist für Sie nicht leicht zu beantworten, aber was hat ihn da interessiert an Ihnen?
Nicht für mich zu sagen. Ich weiß nicht. Ja, mir war gesagt, dass er hat Bach gehört. So viel hat etwas in mein Bach-Spiel hat ihm gefallen. Ich weiß nicht. Du musst ihn fragen. Aber ja, er sucht immer neue Möglichkeiten für seine Musik und neue Mitarbeiter. Und man kann das sehen. Er hat mit Ravi Shankar gearbeitet, mit David Bowie, mit so vielen Regisseuren, mit so vielen Künstlern, Bob Wilson, Robert Wilson. Ja, so mit vielen Schriftstellern auch so. Ich bin nur ein von wirklich vielen, vielen Leuten, die mit ihm arbeiten haben. So ja, ich weiß nicht, aber für mich ist das auch inspirierend zu sehen, dass er also wirklich sucht, neue Einflüsse und neue Sachen in seinem Musikleben. Er ist so lebend. Ja, er ist alt, er ist 80 Jahre alt, aber er ist so lebend. Man fühlt sich ein bisschen wie ein alter Mann mit ihm. Er ist der junge Mann, wirklich. Er hat so viel Energie.
Er hat sie auch mal in eine albtraumähnliche Situation gebracht, in Reykjavik, in der Harpa.
Ja, puh. Sein Assistent hat mir nicht die richtige Fassung von The Aided geschickt auf E-Mail. So ich habe ihn getroffen, nur 2,5 oder 3 Stunden vor erster Konzert für die Etüden für ihn zu spielen. Ich war ein bisschen nervös, aber gut. Und dann spielte ich die erste Etüde, und dann hat er mir gesagt, dass ich habe nicht die richtige Fassung von den Etüden, und hat alles verändert mit den neuen Fassungen. Und dann, weil ich spiele von Memory, das ist sehr wichtig für mich, dann hatte ich nur 2 Stunden für alles neu zu lernen. Aber das war auch eine wirklich gute Beginnung.
Was war das für ein Gefühl? Da kommt Philipp Glass und sagt, ja, so kannst du das nicht aufhören.
War ein gutes Gefühl. Es klingt paradoxikal, aber dann war es kein Pressure. Dann fühlte ich mich sehr frei, weil es war nicht mein Fehler. Also und dann, Konzert ging wirklich sehr gut. Ich glaube, ich habe alles richtig spielen, ich glaube. Aber für eine Beginnung, so ein Relationship mit so einem Komponist, war das gut, weil es so experimental ist und so das richtige Ton in Beginnung und so. Und ja, so für mich gut.
Harpa in Island, Konzert vorbei. Vikingur hat sich verbeugt, und irgendwann ist dann Philipp Glass hinter die Bühne gekommen. Was hat er gesagt?
Er war schön, er war wirklich. Ich glaube, er war wirklich glücklich. Ja, wir hatten ja Champagne so. Ja, ich hoffe, aber nochmal, du musst ihn fangen. Ich glaube, wir haben gute Zeit, wenn wir zusammenarbeiten.
Die Etüde Nummer 2 von Philipp Glass, aufgenommen so von Vikingur Olafsson, der heute Mittag mein Gast ist bei Klassik à la carte auf NDR Kultur. Sie sind so ein bisschen mitgegangen jetzt, als Sie die Musik in den Kopfhörern gehört haben. Wie ist das für Sie, sich selbst zu hören?
Das ist okay. Ich höre mich nicht sehr viel selbst an. Aber für mich ist es okay. Und ich höre vielleicht Dinge, die ich vergessen habe. Und in Studio muss man so frei sein und so viele Veränderungen machen, und man muss etwas neu finden, und dann kommt Postproduktion, und dann kommt, you know, alle die Konzerte, die man spielen, und ich, ja. So, das ist nicht mein Lieblingsalbum, weil ich höre andere Musik jetzt, die Musik für mein nächstes Album zum Beispiel. Aber ja, ich fühle mich gut mit dieser Aufnahme.
Sie sind 1984 in Reykjavik geboren, aber ganz knapp. Ihre Eltern waren bis kurz vorher in Berlin. Ja, warum sind die zurück nach Island gekommen?
Meine Mutter ist Klavierlehrerin, und mein Vater ist Architekt, aber auch Komponist. Und die haben in Hochschule für Musik, oder jetzt heißt es ÖTK, studiert in Ende 70er Jahren und Beginnung 80er Jahren. Aber dann sind die ja fertig mit Studium und wollten wirklich nach Island, um Arbeit zu haben, glaube ich. So, ja, ich war in Island geboren, aber ja, in Februar 84, und meine Eltern sind in Berlin, in 83, so ja, ich bin in Berlin, made in Berlin. Kann man das sagen?
Ja, kann man sagen, made in Berlin. Ja. Wie sind Sie in Island aufgewachsen? In der Stadt, auf dem Land?
Ja, in Reykjavik, aber Reykjavik war sehr klein und ich glaube auch Reykjavik bevor Internet ist es eine andere Stadt als Reykjavik nach Internet. In Reykjavik in den 90er Jahren war es so viel Freiheit. Ich hatte sehr viel Fußball gespielt und nur Klavier, als ich Lust hatte, nicht als etwas, das ich machen musste. Und also für mich war das, dass es gibt viel Freiheit mit Musik und mit Klavier. Also ich war in Island bis 2002, als ich 18 Jahre alt war. Und dann war es eine große Veränderung, mit in Juilliard zu gehen, in New York. Und das war gut, weil ich wirklich brauchte das, so das metropolische Atmosphäre, Carnegie Hall, New York Philharmonic, Metropolitan Opera, alles, das war wirklich wichtig für mich. Und auch mehrere so Studenten zu treffen, die auch sehr seriös für Klavier waren, das war für mich sehr wichtig.
War es ein bisschen so, dass Sie dringend weg wollten oder haben Sie dieses Leben in Island, was ja ein Sehnsuchtsort ist, auch für ganz viele Menschen, haben Sie das genossen?
Ich habe das genossen, aber man braucht wirklich... So wie in Musik braucht man Disziplin und Freiheit. Und für mich brauche ich Island, aber ich brauche auch Berlin oder New York oder so. Es ist wirklich, ich liebe nach Island zu fliegen, aber ich liebe auch von Island zu fliegen. Das ist nach Europa zu fliegen. Das ist ein bisschen kompliziert, aber ja, ich liebe das in Island, aber es ist zu klein für mich, das jedes Jahr für wohnen. Aber ich weiß nicht, man braucht die Stille von Island und man braucht die Rastlosigkeit von Berlin oder von New York. Ja.
Ihre Frau lebt auf Island, Sie sind in Berlin. Wenn Sie auf der Insel sind, reisen Sie?
Ich habe keine Zeit. Es gibt so viele Konzerte und so viele musikalische Projekte, dass leider gibt es nicht genug Zeit in meinem Leben für viel Reisen außer Konzerttourneen. Aber nächsten Sommer will ich wirklich rund um Island fahren und besonders in Westfjorden, mein Lieblings-Westfjorden sein. Das ist so schön.
Was ist das für eine Gegend? Wie sieht es da aus?
Wie sieht es aus? Das ist da so, wie kann man das sagen? So, Island ist wirklich wie viele Länder, weil es so instabil ist. Es gibt Gletscher, es gibt Vulkans, es gibt... So viel Desert, wie sagt man Desert?
Wüste.
Nicht Desert, aber Sand. So, ja.
Vulkanwüste.
Und es gab Inseln und es gab Berge. Es gibt alles wirklich. So ich fühle, man fährt 100 Kilometer und dann fühlt es sich wie in ein anderes Land. So, ja, ich kann das. Es gibt nicht ein Wort für das zu beschreiben. In Westfjorden ist es so schön mit all diesen Bergen und der See und die kleine Dörfer.
Viele Menschen lieben diesen kleinen Kontinent. Millionen reisen jedes Jahr nach Island. Das ist doch auch langsam ein Problem, oder? Der Tourismus.
Es kann sein. Es wird immer mehr und ja, das Magie in Island ist wirklich die Stille zu hören. Und das ist am wichtigsten. Und wenn es zu viele Leute gibt, dann kann man nicht diese Stille finden. Und die Ruhe in Island ist so schön. So ich hoffe, es gibt, es kommt zu Halt, es kommt Balance zwischen Tourismus und Natur. Ich glaube, das ist ein großes Land. Ja, wir sind nur 330.000 Leute, aber das Land geografisch ist groß. So es gibt viel Raum, aber es kann zu viel sein und wir wollen nicht ein Theme Park werden. Das ist nicht Island. Island ist nicht so Disneyland.
Wie könnte man das erreichen, einen nachhaltigen Tourismus?
Ich weiß nicht. Es ist wirklich teuer. So viele. Aber es gibt, Tourismus, es ist alle fahren nach Blue Lagoon, nach Gullfoss, Geysir, es gibt unglaublich viele Geheimnisse in Island. Und ich glaube, es ist so. Es wird so. Wir haben, glaube ich, 3 Millionen oder so. Aber das für eine Nation von 300.000 Leuten ist viel. Wie viele sind das in Deutschland? 80 Millionen? Dann wäre das, dann wäre das wie
20 Jahre, dann waren alle Deutschen
800
da.
Millionen Touristen oder so. Ja.
Wenn Sie von Berlin nach Reykjavik fahren, dort ankommen, was ist der größte Unterschied, den Sie sofort wahrnehmen?
Der größte Unterschied, die Sprache, die ich nicht spreche. nein, und auch, ich glaube, ja, ich liebe Kultur in Deutschland. Es ist wirklich ein fantastisches Land und so viel Kultur. Hier gibt es so viele Konzerte, die Leute lesen und die hören und die wirklich machen so Selbstbildung, sagt man, Ausbildung, ja. In Island vielleicht ist es ein bisschen mehr frei und Island ist ein bisschen wie in Italien von Norden. Es ist nichts, es braucht ein bisschen mehr Disziplin, aber es ist wirklich viel Spaß. Was kann man sagen? Es ist skandalös. Land, aber auch mit so viel Kreativität. Deutschland ist da so organisiert und so gut. Es funktioniert so gut. Aber man kann auch sagen, dass vielleicht kann es ein bisschen mehr spontan sein für die Organisation. Aber dann, was kann man sagen? Island braucht mehr Disziplin. Es ist ein Balance.
Tatsächlich, wie äußert sich denn das? Zu wenig Disziplin? Das habe ich gar nicht wahrgenommen.
Es ist skandalös. Wir sind so wenige da und wir hatten diese große Bankkrise in 2008 mit alle drei Banken. Wirklich, das war ein großes Unfall und alles ist so spontan und so flexibel. Das ist unglaublich schön und auch kann ein Problem sein. Was kann man sagen?
Diese Sprache, dieses alte Isländisch, natürlich, Sie werden mit Ihrer Frau einfach sprechen, aber wenn Sie sprechen, wird Ihnen manchmal bewusst, dass Sie wirklich eine uralte Tradition da weiterführen, eine der ganz alten Sprachen Europas?
Ja, die Sprache ist für mich sehr schön. Ja, das ist wirklich eine alte Sprache, hat sich nicht verändert, nicht viel, die letzten 1000 Jahre. So, wir können Medieval Bücher lesen, das ist unglaublich schön. Und wir lesen diese Bücher in der Schule. Wie fühlt man sich? Es fühlt gut, es fühlt ein bisschen kompliziert für Ausländer, glaube ich, aber es ist ein bisschen wie die Musik, die Volkmusik von Island. Es ist nicht viel Zucker in dieser Sprache. Es ist wirklich stark und aber sehr klar und rein für mich, ja.
Jede Sprache, die man spricht, verändert einen selbst auch ein bisschen. Wie würden Sie den Víkingur beschreiben, wenn er Isländisch spricht?
Was für eine Frage, was kann ich sagen? Wenn ich Isländisch spreche, bin ich sehr, ich bin viel mehr intelligent als auf Deutsch. Und ich mache nicht alle diese grammatischen Fehler. ich spreche ein bisschen zu schnell. Das ist ein Problem für mich in Isländisch. Aber ja, ich liebe Isländisch. Ich finde das ein poetisches Sprache. Aber viele sagen alle, dass die Sprache von Heimat ist eine poetische Sprache. Aber ja, für mich ist das schön.
Wie würden Sie Ihren Humor beschreiben, Ihren Humor auf Isländisch?
Humor ist, es ist wirklich kalt. Kalt, aber gut. Spitzenqualität.
Kalt, ein bisschen gemein?
Es ist Sarkastik. Ja, stimmt. Das ist wirklich sarkastisch. Wirklich, es ist so ein bisschen, ja, ich glaube, mehr sarkastisch als die Reste des Norden. Vielleicht ein bisschen wie in Finnland, aber nicht. Ja, es ist wirklich sehr sarkastisch und ich glaube, Humor mit Tempo.
Víkingur Ólafsson bei NDR Kultur. Und wir hören ihn jetzt mit Musik von Frédéric Chopin. Víkingur Ólafsson hat hier gespielt, Musik von Frédéric Chopin aus den 24 Präludes Opus 28, die Nummer 16 Bemoll und die Nummer 3 G-Dur in ordentlichem Tempo. Und wir müssen uns ein bisschen durchschütteln, um von Chopin zu Ludwig van Beethoven zu kommen, denn den wird er heute Abend aufführen bei der Opening Night des NDR Elbphilharmonie Orchesters in der Elbphilharmonie. Und das können Sie dann auch hören. So ab circa, ich würde sagen, 21 Uhr. Live auf NDR Kultur. Und Klaus-Maria Brandauer wird dazu lesen, Briefe von Beethoven. Was erfährt man über Beethoven heute Abend?
Ah, wir müssen das sehen. Das ist ein neues Projekt, das ist mit Klaus-Maria. Und er liest von Heiligenstadt Testament. Und das ist ein unglaublich schönes Testament, vielleicht das berühmteste Brief von Beethoven. Beethoven hat das für seine zwei Brüder geschrieben, um sich zu erklären. So, weil er fühlte sich ein bisschen, ja, dass alle denken, dass er ein wirklich schwieriger und böser Mann ist. Und er hat, you know, er schreibt über sein Erkrankungen und die Hörprobleme und alles. Und es gibt mehrere Lesungen und dann spiele ich Miniaturen von die letzte Sonate, die zweiten Satz, ich spiele von Pathetik und ich spiele Bagatellen und mehr. So, ja, es wird ein wirklich, ja, für mich nicht ein, das ist nicht ein gewöhnliches Projekt. Das ist, ja, ich freue mich sehr darauf, das ist ein Experiment.
Verändert das Ihr Spiel, wenn Sie unmittelbar davor diese Texte hören?
Ja, ich glaube, mit Pathetik-Sonate und das Heilige Testament zusammen zu haben, ja, das macht einen Effekt, wirklich. Und Beethoven hat das Testament, das Brief nicht geschickt. Er hat die Entscheidung gemacht, nicht diesen Brief zu senden. Er hat so viele Probleme, innerliche Probleme. Und ja, man kann das fühlen in der Musik und vielleicht mehr mit diesem Brief. So, mit Beethoven ist es nicht, es soll nicht leicht sein. Also, es gibt nicht eine Melodie in die ganze Musik, die man sich leicht fühlen sollte. Es gibt so viel Tension, auch im Lyrischen, ja, und auch in die Aria da von die letzte Klaviersonate, vielleicht die unglaublich schönste Sonatensatz der Literatur für mich. Das ist nicht einfach. Es schreibt Semplice, aber es ist nicht Semplice. Es ist niemals Semplice mit Beethoven.
Wie haben Sie sich Beethoven angenähert? Wie haben Sie ihn lieben gelernt?
Er ist ich habe so viel Beethoven gespielt. Ich habe so viel Beethoven auch gehört auf Schallplatten, auf Sitten, als Kind. Und ich liebe diese Musik. Es ist wirklich, was kann man sagen? Es ist so menschlich und dass man, wenn man Beethoven spielt, fühlt man so eine starke Verbindung mit Menschlichkeit. Er ist Übermensch, aber er ist auch Mensch. So für mich, ja, seit ich Kind war, habe ich wirklich viel Musik von Beethoven gespielt, die Sonaten, die 5 Klavierkonzerten etc. So, ja, für mich wunderbar. Aber für dieses Projekt habe ich neu die Bagatellen gelernt und wirklich auch Opus 111. Ich habe das niemals im Konzert gespielt. So, das ist für mich wirklich fantastisch, in Elbphilharmonie erstmal zu spielen.
Im deutschsprachigen Raum ist Klaus Maria Brandauer natürlich ein ganz großer Name. Manchmal ist es ja mit deutschsprachigen Hollywood-Stars so, dass man sie außerhalb des deutschsprachigen Raums nicht so gut kennt. Wie war das bei Ihnen? War das ein Begriff für Sie, dieser Mann?
Ja, er ist sehr berühmt, auch, ich glaube, im Ausland. Ja, ich wusste, wer er ist. Und ich habe seine Filme gesehen und so weiter. Aber ich glaube, in den letzten Jahren hat er mehr Theater gemacht als Filme und so. Theater sieht man ja mehr in Deutschland oder in Österreich als in USA oder in Island. Aber ja, sehr, sehr berühmt, aber ja, macht nicht so Berühmtheit. Aber er ist wirklich ein toller Mann. Er ist ein schöner Mann und mit dieser Stimme und diesen Charakter. Ich freue mich sehr.
Wie würden Sie beschreiben, wie arbeitet er?
Wir haben zwei Proben gehabt, intensiv, gut, sehr flexibel, spontan, was kann man sagen. Ja, wir haben das gleiche Ziel zu erreichen, ein gutes Abend zu machen, ein interessantes Abend, etwas anderes. So, das ist wirklich wie ein Nachdenken nach die 4. Symphonie und Egmont früher im Konzert. Das ist wirklich ein langer Konzert, großes Konzert, unglaublich großes Konzert. So, ich glaube auch, dass das wird wirklich interessant für das Publikum, so das große Programm zu hören und dann Pause machen und dann wiederzukommen für ein sehr intensives Nachspiel.
Wenn das alles genauso läuft heute Abend, wie Sie sich das wünschen und vorstellen, was wird das wichtigste Neue sein, das wir über Beethoven erfahren und fühlen?
Das ist nicht für mich zu sagen, das ist für das Publikum zu sagen. Man muss Beethoven wirklich sehr individuell erleben. Und für mich ist das am wichtigsten. Ja, ich glaube, für mich wäre es vielleicht diese Tension, diese innerliche Tension und Pein und diese Tension in die Briefe und dann in die Musik.
Tension also diese innere Spannung.
Das ist für mich eine wirklich interessante Verbindung. Aber ich kann nicht sagen für Publikum, aber für mich ist das sehr interessant.
Viking Gyr Olafsson bei NDR Kultur. Danke, dass Sie sich eine Stunde Zeit genommen haben. Danke, dass Sie zu Hause eine Stunde dabei waren. Und ich würde sagen, wir sind alle fest verabredet. Heute um 19 Uhr machen wir weiter am Radio.
Danke.
Ich bin Mischa Kreiskott. Herzlichen Dank und bis heute Abend.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.